So, wunderschönen guten Morgen. So, ich grüße alle recht herzlich, die gern meinen Predigtstil haben. Ihr habt es heute leicht. Ich grüße aber auch die, denen ich vielleicht nicht so liege. Ne? Ihr könnt dann dem Herrn ein Opfer bringen heute. Ist auch schön. Aber ich kann euch beruhigen. Die Predigt kommt auf jeden Fall aus dem Wort Gottes. Nun, heute Morgen, als ich die Zeitung aufschlug, da fiel mir komischerweise das Rezept eines Rhabarberkuchens ins Auge. Ich habe ihn gleich meiner Frau geschickt. Also die ersten warmen Sonnenstrahlen kitzeln die Nase, überall sprießt frisches Grün. Höchste Zeit für einen herrlichen, frühlingshaften Kuchen. Für den besten Rhabarberkuchen gibt es einen Spezialdipp. Rhabarber gibt viel Saft ab. Wer es noch saftiger mag, mischt vor dem Backen ein Esslöffel Vanillepulver unter die Rhabarberstücke. Das bindet überschüssige Flüssigkeit und verleiht dem Kuchen eine feine Vanillenote. Vorbereitung. Backofen auf 180 Grad, Ober- und Unterhitze, Springform nehmen, Rührteig, Butter, bla 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 bla. Also der Alex verteilt das Rezept an euch, damit niemand sagt, er hat von der Predigt heute nichts mitgenommen. Die Frage war aber für mich, und das dachte ich, Mensch, Herr, du hast eigentlich diese Backzutat oder diese Backvorbereitung mir gegeben, weil es heute in der Predigt genau darum geht. Und der Alex hat es auch so schön in diesem Bild dargestellt. Und wir sehen es jetzt auch draußen im Garten und überall. Also man kann jetzt gemäß dem Rettet-Bienen-Gesetz einfach nichts machen im Garten. Du lässt alles wild wuchern, aber die meisten Leute legen trotzdem Hand an, weil sie gewisse Sachen wollen, dass sie wachsen. Auch der Landwirt, ne, geht raus und macht gewisse Sachen. Und es ist doch tatsächlich so, auch wenn uns das als Pfingste manchmal gar nicht so gefällt, es gibt tatsächlich einen Anteil, den du und ich haben, damit unser Leben mit Christus gelingt. Ich muss dich enttäuschen, es ist tatsächlich so, obwohl wir Pfingstler es natürlich gern anders hätten, also so nach dem Motto, der Holy Spirit, der Heilige Geist kommt und alles läuft wie in Buddha, oder? Wir müssen uns nicht mehr anstrengen. Aber tatsächlich fordert uns auch das Wort Gottes auf, unseren Anteil zum Gelingen eines geistlichen Lebens beizutragen. Und deswegen wird die Predigt, am 24. Mai bin ich wieder da, also für alle die, denen mein Stil nicht so gefällt. Da werde ich dann nochmal was draufsetzen auf diese Predigt. Aber heute schauen wir doch mal tatsächlich auf ein Rezept. Und ich habe tatsächlich ein Rezept gefunden. Also es gibt im Wort Gottes ein Rezept. Und wenn man sich daran hält, dann gelingt der Kuchen, dann gelingt das Leben mit Jesus. Da bin ich fest überzeugt. Und das Ganze steht im Römerbrief, Kapitel 12, 9 bis 21. So. Und jetzt lassen wir das mal so wie Buddha an uns herunterlaufen. Ne? Eure Liebe soll aufrichtig sein. Und wie ihr das Böse hassen müsst, sollt ihr das Gute lieben. Seid in herzlicher Liebe miteinander verbunden. Gegenseitige Achtung soll euer Zusammenleben bestimmen. Das lesen die Pfarrer immer so gern bei der Hochzeit. Ne? Bewältigt eure Aufgaben mit Fleiß und werdet nicht nachlässig. Lasst euch ganz von Gottes Geist durchdringen und dient Gott dem Herrn. Seid fröhlich in der Hoffnung darauf, dass Gott seine Zusagen erfüllt. Bleibt standhaft, wenn ihr verfolgt werdet. Und lasst euch durch nichts vom Gebet abbringen. Helft anderen Christen, die in Not geraten sind. Und seid gastfreundlich. Bittet Gott um seinen Segen für alle, die euch verfolgen. Ja, segnet sie, anstatt sie zu verfluchen. Freut euch mit den Fröhlichen, weint aber mit den Trauernden. Seid einmütig untereinander, strebt nicht hoch hinaus und seid euch auch für geringe Aufgaben nicht zu schade. Hütet euch davor, auf andere herabzusehen. Vergeltet niemals Unrecht mit neuem Unrecht. Verhaltet euch gegenüber allen Menschen vorbildlich. Soweit es irgend möglich ist und von euch abhängt, lebt mit allen Menschen in Frieden. Liebe Freunde, verschafft euch nicht selbst Recht. Überlasst vielmehr Gott das Urteil, denn er hat ja in der Heiligen Schrift gesagt, es ist meine Sache, Rache zu üben. Ich, der Herr, werde ihnen alles vergelten. Handelt so, wie es die Heilige Schrift von euch verlangt. Wenn dein Feind hungrig ist, dann gib ihm zu essen. Ist er durstig, gib ihm zu trinken. so wirst du ihn beschämen. Lass dich nicht vom Bösen besiegen, sondern besiege das Böse durch das Gute. Preis den Herrn, oder? Ein einfaches Rezept, kurz und knapp zusammengefasst. Und ab heute hältst du dich an jeden dieser Punkte und das Leben gelingt. Also ich will ja nicht so unbarmherzig sein, denn der Herr ist auch barmherzig zu mir. Aber ich habe jetzt hier mal 7 Punkte rausgegriffen und ich bin auch gnädig mit euch, wenn du dir einen Punkt vornimmst, der vielleicht bei dir irgendwo herausfordernd ist, einen, und den die nächste Zeit so angehst, dann wird der Herr sich auch zu den anderen Punkten stellen. Also der Apostel Paulus fordert uns hier auf, wir sollen aufrichtig lieben. Er möchte, dass wir uns gegenseitig achten. Oh, das ist wieder ganz schwierig, ich weiß. Jetzt möchte er auch noch, dass wir fleißig sind. Ein alter Pastor hat mal zu mir gesagt, man muss sich gar nicht mehr so anstrengen, denn die Welt ist eh dem Untergang geweiht. Gott im Geist dienen, aus Not helfen, Vorbild sein und Frieden stiften. 7 schöne Punkte, oder? Und ich schaue mir uns an und ich habe diese Botschaft unter das Motto gestellt, das Gute siegt über das Böse. Und ihr seht, bei dem KI-Bild, das ich da habe machen lassen, habe ich darauf verzichtet, den Donald Trump hinzustellen, anstatt Jesus Christus. Ich habe heute früh in der Zeitung gesehen, dass das ja langsam echte Auswüchse kriegt mit diesen Menschen. Also da ist tatsächlich, das Gute siegt über das Böse. Leute, das ist ein Motto, das können wir uns ins Herz schreiben. Ich sage immer, wenn wir nichts anderes wissen, das Gute wird über das Böse siegen. Da können dir die Nachrichten noch so viel Blödsinn erzählen. Das Gute siegt über das Böse. Denn Jesus hat den Feind, den Teufel besiegt. Er hat ihm den Kopf zermalmt. Er hat die alte Schlange tot gemacht, jetzt schon, obwohl er noch im Rückzug noch so viel mitnehmen will, wie er will, aber er ist besiegt durch Jesus. Wenn du Jesus im Herzen hast, stehst du auf der Seite des Siegers. Halleluja! Okay, lasst uns diese 7 Punkte doch mal ein bisschen näher anschauen. Also der Apostel Paulus, der macht es ja echt gut, ne? Denn zu diesen ganzen Attributen, die er da aufschreibt, gibt er auch immer Wertungen dazu. Er schreibt nicht nur, ihr sollt lieben. Das kann jeder, oder? Lieben ist lieben, okay? Versteht ihr da was anderes? Es geht ja um aufrichtig lieben. Die Bibel schreibt an irgendeiner anderen Stelle auch leider, muss ich sagen, dass das menschliche Herz eine Mördergrube ist. Ja. Und letztendlich der gefallene Mensch oder der Mensch, der nicht mit Jesus unterwegs ist, der nicht vom Heiligen Geist beeinflusst ist, der wird immer nur so lieben, dass es letztendlich für ihn Vorteile bringt. Ich habe heute früh meiner Frau auch aus der Zeitung vorgelesen. Da sprach natürlich eine Fachfrau. Es gibt ja mittlerweile für alles Fachleute, Fachfrauen, Fachmänner. In dem Fall war es eine Fachfrau, die sich auskennt mit Partnerbeziehungen. Die hat gesagt, das erste Alarmzeichen für eine nicht gelingende Partnerbeziehung ist, wenn am Anfang der Beziehung ein extremes Liebesbombing entsteht. Also das heißt, wenn einer der Partner ständig übertrieben, ich liebe dich, ich mag dich, ich immer zu WhatsApp und sie sagt, es zeigt im Prinzip eher eine Bedürftigkeit desjenigen, der da immer zu Bombing macht und in hoher statistischer Wahrscheinlichkeit scheitern in der Zukunft diese Partnerbeziehung. Seltsam, ne? Also Gott sei Dank habe ich eine Frau, die mich nicht bebombt mit irgendwelchen Dingen immer und sie ist auch gar nicht traurig, ganz im Gegenteil, wenn ich am Valentinstag mit irgendeinem Blumenstrauß käme, wird sie wahrscheinlich denken, na, war da was? Es geht aber nicht darum, die Liebe zu geben, damit ich Vorteile habe, sondern aufrichtig lieben. Das heißt ehrlich, meine Liebe dir gegenüber, meine Liebesbekunden dir gegenüber ist ehrlich, ist losgelöst, orientiert sich nicht an mir selbst, diese Liebe, sie orientiert sich am anderen. Ja, ja, ich weiß, der Mensch, der nicht mit Jesus geht, der lebt nach dem Motto, und so habe ich früher auch gelebt, ich denke an mich, denn wenn jeder an sich denkt, dann gibt es wenigstens einen, der an mich denkt, oder? Aber wir sollen aufrichtig lieben, und da gilt es für uns, liebe Geschwister, ins Herz hineinzuschauen. Liebe ich denn aufrichtig, meine ich's denn ehrlich? Wir sind in einer Gesellschaft angekommen, also auch was das ganze Geschäftsleben angeht. Wir sind in einer Gesellschaft angekommen, wo Manipulation im Prinzip das Maß aller Dinge ist. Es geht in der gesamten Geschäftswelt, also in hohem Maße drum, wie kann ich Menschen beeinflussen? Wie kann ich sie manipulieren? Wisst ihr, wenn ihr Persil-Werbung seht jetzt, den Leuten, die Persil herstellen, denen ist es völlig egal, ob eure Kleidung sauber wird oder nicht. Es ist denen wurscht. Die sagen dir das zwar bei der Werbung, dass es ihnen ein Anliegen ist, dass es schnell geht, dass es einfach ist, dass sie wieder reiner ist als rein oder weißer als weiß, was weiß ich. Aber in Wahrheit geht es den Leuten um eins, Geld. Die wollen Geld machen mit ihrem Produkt. Ne? Oder die bösen Mineralölkonzerne, oder? Sind sowas von unsozial. Denken gar nicht an deinen und meinen Geldbeutel. Warum? Weil es dir denn völlig egal ist, was mit deinem Geldbeutel ist. Die haben ein Ziel, Geld machen. Sie spielen dir aber, in der Werbung zumindest, aufrichtige Zuneigung zu, oder? Sie kümmern sich um dich, wenn dein schwarzer Pullover nicht mehr so richtig schwarz ist. Hey, nimm Berwoll. Nach 4 Wochen Wäschen ist der wieder wie neu. Und du denkst, Mensch, die kümmern sich um mich. Aber die meinen das gar nicht aufrichtig, sondern deren Ziel ist Geld machen, Kapital. Und das ist die ganze Gesellschaft. Und Leute, wir sind nicht gefeit davon, auch uns beeinflussen zu lassen von der Gesellschaft und auch so zu werden, uns zu fragen, wie kann ich denn den anderen beeinflussen? Und wisst ihr, bei dieser aufrichtigen Liebe ist heute eine große Hürde da. Man verträgt nur ganz schwer noch die Wahrheit. Man erträgt ganz schwer noch die Wahrheit. Also ich hatte kürzlich auch mal einen persönlichen Fall, wo jemand zu musizieren angefangen hat, der zwar gern musiziert, aber von Gott nicht gesegnet wurde mit diesem Talent. Also ich sage nicht, dass Gott nicht auch alles irgendwann mal verändern kann, aber das hat, als ich da einfach nur die Wahrheit gesagt habe, das hat einen Shitstorm über mich ausgelöst. Also echt, das war richtig krass. So nach dem Motto, man kann doch jemand nicht einfach das sagen, dass es so ist. Ich habe gesagt, ich bin das auch von meinem Beruf her gewöhnt, wenn irgendwas Mist ist, sage ich halt, das ist Mist. Und ich wurde früher geprägt von einem Mentor geprägt, der hat immer zu mir gesagt, weißt du, bevor du irgendwas Negatives anbringst, musst du erst was Positives sagen. Es hat bei mir Folgendes ausgelöst, wenn der zu mir kam und hat irgendwas Positives gesagt, habe ich drauf gewartet, da kommt noch irgendwas nach. Und ich bin deswegen nicht so geworden, dass ich sage, aufrichtig lieben ist für mich nicht, dass ich dir erstmal was Positives sage, weil ich dir was Negatives sagen will. Ich persönlich kriege das nicht auf die Reihe. Ich sage, das ist für mich nicht mehr aufrichtig. Du kannst für dich selbst entscheiden. Aber so ist die ganze Gesellschaft mittlerweile geprägt. Also man legt erstmal einen Köder aus, damit sich der andere freut, und dann sagt man ihm aber, was wirklich ist. Also denk darüber nach, wie du das siehst. Schau in dein Herz, wie ich's meine, sagt uns das Wort Gottes. Und Gott schaut nämlich tief in dein Herz hinein. Aufrichtige Liebe, und wisst ihr, der Mensch hat einen Sensor bekommen von Gott. Er hat einen Sensor bekommen. Und irgendwann mal entwickelt sich was, wo ich merke, das ist nicht aufrichtig, was da läuft. Und aufrichtig, wenn du geliebt wirst, das spürst du irgendwann. Und da gehört eben diese gegenseitige Achtung dazu, die Paulus hier will. Es gehört, Respekt gehört dazu. Wir gehen als Christen respektvoll miteinander um. Und nicht nur mit unseren Geschwistern gehen wir respektvoll um, sondern mit allen Menschen, denen wir begegnen. Ja, und ich erlebe es immer wieder mal, dass es respektlosen Umgang geht, wo ich mir denke, wie respektvoll gehen wir denn miteinander um? Nun, mein Bibelschullehrer, der Günter Karcher, der ist jetzt schon beim Herrn und feiert jetzt vielleicht gerade mit Jesus, ich weiß es nicht, was er macht. Auf jeden Fall ist der in der DDR aufgewachsen und da gab es die sogenannten Elim-Gemeinden. Und jetzt kommt der totale Hammer. Ich mag's nicht. Es war Usus in den Gemeinden der DDR, dass der Pastor die Werkstätigen in ihrem Betrieb besucht hat. Wisst ihr, was diese bösen Pastoren gemacht haben? Die haben das unangekündigt gemacht und sind auch nicht zu ihrem Schäfchen gegangen, sondern die haben sich an die Kolleginnen und Kollegen gewandt und haben zum Kollegen gesagt, du, ich kenne den Martin, ich kenne die Gisela, die arbeitet doch bei euch. Wie ist denn der so als Kollege? Wie ist denn die so? Und dann habe ich mir gedacht, wie ich das gelesen habe, gegenseitige Achtung, wie würde denn dein Zeugnis, mein Zeugnis ausfallen, wenn dir das passieren würde? Wenn ich morgen in deinen Betrieb gehe, in deine Schule, egal wo du bist, und sage, na, wie ist sie denn so? Wie ist er denn so? Und wisst ihr, der Günter Karcher, der hat dann immer zu uns in der Bibelschule gesagt, lebe so, dass die Leute wissen, dass du mit Jesus gehst und nicht, dass sie überrascht sind, wenn sie erfahren, dass du mit Jesus gehst. Was? Der ist so christlich? Ja, gestern waren wir im Tierheim, das war schön, gell? Waren wir im Tierheim und dann sitzt da eine Frau hinter der Theke. Und die habe ich noch gekannt von früher. Ich habe gesagt, wir haben doch früher immer Aerobic zusammen gemacht. Ja, genau. Hat sie gesagt, du bist aber jetzt christlich, ne? Habe ich gesagt, ja, das hat mein Neffe erzählt, dass du jetzt christlich bist. Habe ich gedacht, Gott sei Dank. Leute, aufrichtig, gegenseitige Achtung. Ist dein Leben von gegenseitiger Achtung geprägt? Wäre es das Zeugnis, das man dir echt ausstellt in deinem Umfeld? Oder bist du der Kritische oder die Kritische, wo immer noch eine Nachfrage kommt? Oder bist du eine schwierige Kollegin oder ein schwieriger Kollege? Nein, die Menschen, die nehmen dir letztendlich alles ab, wenn sie merken, du behandelst sie respektvoll. Wir haben das gelesen, auch in der Bibelstelle, schau auf niemanden herab. Es ist dieses Herablassende, ich bin mehr, ich kann mehr, ich weiß mehr, sondern der Herr im Himmel, der sieht das Kleine, das scheinbar Unbedeutende sieht Jesus. Und er sagt auch über die Kinder, wenn nur einer von euch diesen Kleinen irgendwas eintrichtet und verführt, für den wäre es besser, wenn man ihn an einen Mühlstein um den Hals hängen würde und ihn im tiefsten Meer versenkt. Wisst ihr, Jesus schaut auf das Unscheinbare, auf das Kleine. Und wir können lernen, uns gegenseitig zu achten. Ich arbeite oft auch mal am Ministerium in München. Und da laufe ich immer an einem Mann, an einem obdachlosen Mann vorbei. Und wir haben schon eine richtig gute Connection. Der freut sich schon, wenn ich aus dem U-Bahn-Schacht raussteige und er sieht mich. Und ich denke mir einfach immer, Herr, schenk uns das einfach. Dass wir da nicht hinschauen, so nach dem Motto, da könnt ihr auch mal was arbeiten oder können sie auch anstrengen, weil wir alle nicht wissen, was für Geschichte diese Menschen vielleicht hinter sich haben. Und wir begegnen ihnen mit Respekt, auf Augenhöhe. Noch besser ist es sogar, wenn du sie etwas überhöhst, aber nicht nur, um dir den Zweck zu dienen, sondern aufrichtig. Respekt. Tja, ich weiß, das ist manchmal gar nicht so einfach, aber Gott möchte, dass wir fleißig sind. Da las ich doch letztlich tatsächlich auch die Sprüche, wer also den BFB-Kalender liest, der liest gerade die Sprüche, da stand in Sprüche 3 oder 4, stand drin, du Fauler, orientiere dich an der Ameise. Also, und schon im Garten Eden sagt Gott, ich setze euch jetzt in den Garten Eden, damit ihr ihn bewahrt und bebaut. Also, Wir sollen auch fleißig sein. Und genau das gehört auch dazu. Also wenn ich jetzt komme und euch als Werkstätige demnächst mal unangekündigt besuche und euer Zeugnis wird ausgestellt, naja, ich habe es dann tatsächlich schon mal erlebt. Ich bin auch Betriebsrat. Und da gibt es immer wieder mal schwierige Persönlichkeiten. Und kürzlich ging es dann um einen Lehrling. Und dann war eben vom Ausbilder die Aussage, dem kann man beim Laufen die Schuhe besohlen. Und das ist halt kein gutes Zeugnis, Leute. Ich weiß, für euch ist das heute ein bisschen eine schwierige Botschaft, ne? Aber es ist tatsächlich so, diesen Maßstab legt Gott an, wenn wir sagen, unser Leben soll gelingen, dann sollen wir auch echt fleißig sein. Also das heißt, es muss eine Grundeinstellung sein, ich bin fleißig und nicht faul. Das heißt nicht, dass wir uns vom Teufel und vom Feind wieder so peitschen und treiben lassen, dass wir rast- und ruhelos sind. Dafür hat Gott die Sabbatruhe eingeführt. Er hat gesagt, hey, ihr braucht aber auch Zeiten und Phasen, wo einfach gechillt wird, wo einfach Ruhe ist. Aber er hat gesagt, 6 Tage sollt ihr arbeiten. 6 Tage sollt ihr arbeiten und 1 Tag dürft ihr ruhen. Also 6:1. Und das scheint zu funktionieren, sonst hätte es Gott nicht gesagt. Also, wir wollen fleißig sein. Und die Menschen sollen uns als Vorbild haben, das haben wir weiter unten gelesen in der Bibelstelle, verhaltet euch so, dass ihr Vorbilder seid. Das heißt, da wo du bist, auf deinem Arbeitsplatz, in deiner Schule, egal wo du bist, da bist du ein Vorbild für Fleiß. Und wenn ich deinen Kollegen und deinen Chef und deine Leute frage, dann sagen die, jawohl, ist eine Fleißige, die ist echt fleißig, der ist echt fleißig. Vielleicht denkt ihr jetzt, ja, das ist alles so fleischlich, ne, und so menschlich, aber es ist tatsächlich so, dass Gott dich aus Materie geschaffen hat, dass du echt ziemlich fleischlich gebaut bist und Gott ist Geist und die Gott anbeten müssen in dem Geist und in der Wahrheit anbeten und das andere Material, das ihr hier seht, der Fußboden, das ist alles nur Materie und da ist kein Geist drin, aber in uns vereinigt sich Materie und Geist. Wir sind ein einzigartiges Wesen. Der Mensch vereint in sich Materie und Geist. Und Gott hat es nur ein einziges Mal erlebt, als er selbst Mensch geworden ist in Jesus. Ansonsten ist Gott Geist. Und weil wir eben auch im Fleisch leben und er zu uns gesagt hat, euer Körper, euer physischer Körper ist ab jetzt ein Tempel des Heiligen Geistes. Genau deswegen möchte der Apostel Paulus auch, dass wir uns verwandeln lassen. Ich rede immer von verwandeln lassen, um in diesen Attributen leben zu können. Aufrichtig lieben, gegenseitig achten wir uns und wir sind fleißig. Das ist genau das, was ich gerade gesagt habe. Wir dienen Gott im Geist. Es ist wichtig, dass wir eben jetzt nicht, weil wir diese Attribute an uns anlegen, in die Fleischlichkeit verfallen und sagen, wir müssen jetzt einen Aktionsplan aufstellen, einen Diätplan von morgens 7 Uhr bis morgens 8 Uhr wird aufrichtig geliebt. Von morgens 8 Uhr bis zur Brotzeit um 9 Uhr werden wir uns gegenseitig achten. Von 9 Uhr bis 10 Uhr werde ich fleißig sein und dann ab 11 Uhr werde ich Gott im Geist dienen. Nein, das ist fleischlich. Sondern wir dienen Gott im Geist, weil wir eben dieses Materie-Geistwesen sind und diese Connection haben durch den Heiligen Geist mit Gott, dem Herrn. Das ist so wunderbar, dass wir durchströmt werden können, heute im Lobpreis vom Heiligen Geist, dass wir die Botschaft, die der Alex dann weitergegeben hat, hören können, direkt vom Heiligen Geist gesendet. Und wir können Gott im Geist dienen. Ich finde das gut, dass Paulus das auch in dieser Bibelpassage so kombiniert, weil man könnte tatsächlich auf das Fleischliche verfallen und sagen, das muss ich jetzt alles abarbeiten. Und dann wirft er das ein und das ist eben so wichtig. Letztendlich ist es abhängig von der Kraft, die wir durch den Heiligen Geist bekommen. Denn ohne den Heiligen Geist, sagt Jesus, werdet ihr alle wie Waisenkinder. Absolut vorbildlos, absolut erziehungsfrei. Und ihr würdet einfach nur so durch die Gegend laufen und gar nicht ein- noch auswissen. Ihr hättet keine Kraft, ihr hättet keine Orientierung. Und deswegen dienen wir Gott im Geist. Und wer Gott anbetet, ich wiederhole es nochmal, muss ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Er ist Geist. Er ist diese Autorität. Halleluja. Genial, oder? Naja, es kommt aber da auch tatsächlich noch was Wisst ihr, das sind alles Grundeinstellungen, ihr Lieben. Vergleicht mal euer Leben jetzt nicht unbedingt mit der aktuellen Tat, sondern die Frage, ist es in mir überhaupt angelegt? Sind wir noch vom Herzen her Nothelfer? Und wir haben das in dieser Flüchtlingskrise, ist es schwer auf den Prüfstand gekommen, oder? Wahrscheinlich ist es echt nur mir so gegangen, ne? Ihr seid Stufe weiter schon in eurer Geistlichkeit und alles wahrscheinlich. Also ich habe teilweise schwer drunter gelitten und habe gedacht, was wollen die alle hier? Die sollen alle wieder dahin, wo sie hergekommen sind. Ich hatte da echt Phasen und immer wieder, wo Gott mir dann aber sagt, hey, niemand reist um die Welt und niemand schwimmt durch den Ozean und niemand verlässt seine Kultur und alles rein aus Jux und Dollerei, auch wenn es bei uns, ne, wie es dann immer heißt, ja, da kriegt man alles, da gibt's alles, da ist alles. Die sehen das und die wollen da in Saus und Braus leben. Vergiss es, dass es grundsätzlich so ist. Du lebst schon auch gern in deiner Heimat, da wo du geboren bist, da wo dein Kulturkreis ist, da wo du die Leute verstehst, wenn sie mit dir sprechen, weil sie die gleiche Sprache sprechen. Und nicht, wenn du wohin musst, wo alles anders ist. Und wo alle noch denken, was willst du hier? Das magst du echt, wenn dir die Düse geht. Und jetzt kommen wir und sind eigentlich Nothelfer. Und Deutschland hat sich Gott sei Dank nach dem Zweiten Weltkrieg auch zu einem Land entwickelt, wo wir viel geholfen haben. Und das kippt momentan ein bisschen, denn wir haben andere Probleme, stimmt's? Also die Spritpreise habe ich bei meiner letzten Predigt schon genannt, ein Riesenproblem. Und jetzt kommt natürlich ein noch viel größeres Problem, habe ich heute Morgen in der Zeitung gelesen. Das Kerosin ist vielleicht in sechs Wochen alle. Also alle ihr Lieben, die eine Flugreise geplant habt. Das ist hartes Leben, echt. Wir haben es schon echt hart, oder? Ich konnte jetzt seit vorgestern nicht mehr schlafen, wegen des drohenden Kerosinmangels. Leute, sind wir eigentlich noch auf der Höhe hier? Das nervt mich langsam. Ich habe das bei der letzten Predigt schon mal gesagt. Es sitzen Leute weltweit in Bombenkatakomben, in Luftschutzbunkern, deren Häuser sind zerstört worden. Sie haben keine Zukunft und die schauen in ihr Smartphone, wenn sie denn eine Internetverbindung haben, und sehen, dass die Deutschen Angst haben, dass in 6 Wochen es Kerosin ausgeht. Da denke ich, Leute, geht's noch? Wisst ihr, und diese Grundhaltung aus der Not helfen. Wo kann ich jemand wirklich helfen? Wer braucht denn meine Not? Hier bei uns zuerst heißt es an einer Bibelstelle an den Brüdern und Schwestern und dann aber auch an den anderen. Sehen wir die Not unserer Brüder, unserer Schwestern noch? Haben wir die Möglichkeiten, Ressourcen zu helfen? Jemanden, der vielleicht in finanziellen Schwierigkeiten ist, auch wenn das in Deutschland ein ganz, ganz problematisches Thema ist, das Geld, auch mal unter die Arme zu greifen. Und vielleicht mal jemand zu helfen, der Hilfe braucht daheim, beim Haushalt, beim Putzen, beim Reinigen, bei irgendwas. Haben wir diesen inneren Blick noch? Also laufen unsere Sensoren noch auf, wo sind denn Menschen, die meine Hilfe gebrauchen könnten? Wisst ihr, eine meiner Töchter, die hat jetzt angefangen umzuschulen, macht jetzt Altenpflegerin. Und irgendwie dachte ich, irgendwie ist das für mich sowas von, könnte ich mir überhaupt nicht vorstellen. Na, kommt die daher und ich sage, ist doch hart oder ist doch hart. Sagt sie, ah, du glaubst gar nicht, wie schön das ist, wie dankbar die alten Leute sind, wie die sich freuen, wenn ich sie wieder sauber gemacht habe und wie die dann so lustig sind, also auch die dement sind, die sind auch noch lustig. Und da merke ich einfach, irgendwie scheint eine Nothilfe auch eine Win-Win-Situation zu sein, weil auch was zurückfließt und da so eine Kommunikation entsteht. Ne? Nicht von jedem fließt was zurück, das sollen wir auch nicht erwarten, aber das angelegt zu haben. Und es ist an der Zeit, Leute, dass wir uns auch verändern lassen von Jesus. Und nicht die Menschen, die zu uns aus allen Ländern kommen, von Grund auf zu verteufeln, sondern wirklich zu sagen, wir wollen diejenigen sein, wo die Menschen erkennen an der Liebe, die wir untereinander haben, dass sie willkommen sind, dass wir ihnen helfen und dass wir bereit sind, hier wirklich wie Jesus mit Hand anzulegen. Das ist eben genau der Punkt. dass wir vorbildlich sind. Die Leute müssen, wenn sie uns sehen, wissen, wo es lang geht. Also alle Eltern hier bei uns, ich bin selber Vater von 3 Kindern und ich habe gewisse Sachen vorgelebt. Also das ist ein Vorbild. Es ist aber tatsächlich nicht so, leider, schade, dass die Kinder und alle, denen du dieses Vorbild vorlebst, das tatsächlich auch nachleben. Aber das wäre natürlich super, ne? Ich fände es total genial, wenn alle jetzt so leben würden, wie ich das vorlebe, oder? Würdest du das auch genial finden? Also, und trotzdem Vorbild sein, Leute. Ich bin bei manchen Dingen echt auch frustriert gewesen, wo ich gedacht habe, da hast du es vorgelebt. Und jetzt läuft es genau anders. Und das gibt es im Beruf genauso. Du lebst es vor. Und dann kommt der Lehrling und dann kommt der Nachwuchs und macht es anders. Und dann denkst du, Vorbild sein, sagt die Bibel immer, Vorbild sein. Dann denke ich, hat sowieso keinen Sinn, das Vorbild sein. Doch, du sollst ein Vorbild sein. Ein Vorbild ist eine Orientierung. Und natürlich wird es immer so sein, dass es auch Toleranzen gibt von deinem Vorbild. Aber wenn es keine Vorbilder mehr gibt, Leute, dann passiert genau das, was jetzt aktuell passiert in den Medien. Also die stärker die jungen Leute als die älteren sind auf eine ganz neue Jüngerschaft getrimmt. Das ist eine ganz neue Jüngerschaft. Diese Jüngerschaft nennt sich Instagram, TikTok. Wisst ihr, da geht's dann, man nennt es jetzt nicht mehr Jünger, Follower. Das ist eigentlich nichts anderes. Aber es wird im Prinzip so eingegrenzt. Also wenn du mal auf irgendein Jesus-Pseudo gestoßen bist, egal wie das da heißt, es muss kein Jesus-Pseudo sein, es kann einfach irgendeine Influencerin sein oder Influencer. Und dann schaust du dir das an und der oder die sagen dir dann, wie das Leben funktioniert. Wie man Rhabarberkuchen backt, wie man richtig singt, wie man sich richtig schminkt, wie man seine Haut pflegt. Und es entsteht eine Abhängigkeit, eine Jüngerschaft. Das heißt, durch die Algorithmen, die dann kommen, werden die Leute auch immer mehr genau dahin gedrängt und die hören nichts mehr anderes. Und es entsteht eine Jüngerschaft und eine Einflussnahme auf die jungen Leute, die du als Vorbild von deinen Eltern her, also als Elternvorbild oder sonst irgendwo im Betrieb, überhaupt nicht mehr aufhalten kann. Also wir haben zurzeit jemand bei uns in der Lehre, Gott sei Dank, in den letzten Zügen, da kannst du nichts mehr aufhalten. Da wird 10-mal gesagt, das Smartphone ist nicht erlaubt auf der Arbeit und dieses und jenes, das spielt alles keine Rolle. Da wird knallhart reingeschaut und TikTok und das muss jetzt sein und jenes muss jetzt sein. Und dieses Influencertum oder diese Neujüngerschaft, so wie ich es nenne, wird eine große Gefahr. Und das ist das negative Vorbild. Und wenn es eben keine anderen Vorbilder mehr gibt oder sie sich mit anderen Vorbildern überhaupt nicht mehr auseinandersetzen, dann wird eben die Jüngerschaft in die falsche Richtung gehen. Wir hatten kürzlich Vorstandssitzung. Da haben wir auch über einen Fall geredet, gell, in Amerika, da ist jetzt schon einer aufgetreten, der sich schon selbst als die Reinkarnation von Jesus Christus feiern lässt und Leute ihn da auch besuchen im Wohnzimmer, den Jesus, der jetzt wieder gekommen ist. Und das ist genau das, was Jesus in den Endzeitreden sagt. Es wird so kommen, dass viele Jesus auftreten. Und ich sehe jetzt in diesen neuen Medien dieser Möglichkeit, vor 20 Jahren hätte ich gedacht, ist noch ziemlich schwierig. Aber jetzt denke ich mir, ja, jetzt kann jeder überall alles erzählen. Und die Leute werden im Prinzip genau in diese Richtung beeinflusst, gebrainwashed, wie es so schön heißt. Und jetzt heißt es aber nicht resignieren, weil unsere Vorbilder vielleicht nicht so gezogen haben, wie wir das geglaubt haben, sondern wir bleiben Vorbilder. Wir leben das Wort Gottes vor, wir leben den Straightway vor und ich kann euch beruhigen, durch die Kraft des Heiligen Geistes wird es Menschen geben, die sich auch wieder beeinflussen lassen in die richtige Richtung und gemäß unserem Vorbild an Jesus auch begegnen. Halleluja. Und dann heißt es, Friedenstifter zu sein. Ja, das ist manchmal ganz schwierig, weil Gott sagt, ich bin derjenige, der letztendlich die Rache üben wird. Ich bin derjenige, der für Gerechtigkeit sorgen wird. Und unser Ziel ist es, Frieden zu stiften, wie es Wort Gottes aber sagt, sofern es an uns liegt. Wisst ihr, was hier nicht vorkommt, was hier nicht vorkommt, die Schuldfrage kommt hier nicht vor. Und die ist uns doch immer so wichtig, oder? Wer ist schuld? Die Schuldfrage kommt in dieser ganzen Passage nicht vor, sondern Jesus sagt, sofern es an dir liegt, unabhängig wer schuld ist und wer nicht schuld ist, ist es an dir, Frieden zu stiften. Wisst ihr, bei mir war es schon manchmal so, dass ich echt einen Hals hatte und habe mir gesagt, also Moment, ich muss jetzt nicht den ersten Schritt machen, weil der oder die ja schließlich. Und dann sagt der Heilige Geist zu mir, doch, du machst den ersten Schritt. Du gehst hin. Du sagst, schade, dass wir uns da so überworfen haben. Das beschäftigt mich, das belastet mich. Und ich möchte einfach wieder, dass zwischen uns wieder soweit alles klar ist. Ey, komm, dass wir nicht die Straßenseite wechseln müssen, wenn wir uns begegnen in Kronach, oder? Den ersten Schritt zu machen, das fällt manchmal schwer, weil unsere Gesellschaft lebt letztendlich immer von der Schuldfrage. Wer ist schuld? Wisst ihr, unabhängig von diesen Diskussionen über Fake-Profile und was es da jetzt alles gibt und was da so eine Pseudo-Ärztin vom Traumschiff da jetzt losgetreten hat, warum muss man das alles in der Öffentlichkeit austragen, Leute? Warum muss man das alles in der Öffentlichkeit austragen? Es werden Menschen im Prinzip schon gebrandmarkt und verurteilt, bevor man überhaupt weiß, ob es tatsächlich so ist, wie es behauptet wird. Aber unsere Medien, die stürzen sich da drauf. Und es ist ein Friedenstiften, ist überhaupt nicht mehr möglich. In unserer Bibelpassage heißt es, vergelte nicht Gleiches mit Gleichem. Aber der Donald Trump kommt und sagt, ich mache euch das Leben zur Hölle. Und der Iran sagt, ich mache euch das Leben zur Hölle. Und der Donny sagt, ihr macht jetzt die Straße von Hormus frei. Und der Iran sagt, wir machen es aber nur frei, wenn auch im Libanon. Und einer macht, wenn jetzt da einer sagen würde, okay, ich mache einen Rückzieher, ich gehe auf deine Forderung ein, damit Frieden ist. Also wenn eine Seite bereit ist und wir als Christen stellen nicht die Schuldfrage. Warum? Weil sie Jesus auch nicht gestellt hat. Ne? Er hat auch nicht gesagt, du bist schuld, dass ich jetzt am Kreuz hänge. Was sagst du dazu? Sondern er nimmt deine und meine Schuld auf sich und lässt sich am Kreuz von Golgatha für dich und für mich hinrichten. Er hat die Schuld auf sich genommen. Er hat den ersten Schritt gemacht. Er hat Frieden gestiftet. Er sagt, Frieden hinterlasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Seht ihr, wenn wir diese Punkte, die hier stehen, wenn wir die uns schenken lassen, mehr und mehr von ihm, wenn wir die uns mehr und mehr schenken lassen, dann läuft's genau dahin. Ich glaube, diese Bibelpassage ist eine Steigerung vom Kleineren zum Großen. Das Große ist der innere Friede, den jeder Christ gewinnen kann, wenn er mit Jesus unterwegs ist. Wenn du mit aufrichtiger Liebe unterwegs bist, wenn du mit gegenseitigem Respekt und Achtung unterwegs bist, wenn du fleißig bist, wenn du Gott im Geist dienst und auf ihn hörst, wenn du jemand bist, der bekannt ist, der auch mal aus Not hilft, der auch mal mit dabei ist, wenn es schwierig wird, wenn man dich als Vorbild nehmen kann und sagen kann, ey, mach's wie er, dann wirst du ein Friedensstifter sein. Halleluja. Und dann wird der Geist Gottes und die Person von Jesus ein Stück, ein kleines Stück, durch dich sichtbar. Im Namen Jesus. Amen.